ich hatte wirklich Todesangst. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, ich habe Angst zu sterben. Das war so, wie du schon sagtest, das war einfach so heftig und auch körperlich. Das war, ich habe tatsächlich während der Autofahrt Angst gehabt, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren.
Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Im heutigen Interview spreche ich mit Lena über ihre MeToo-Story. Sie hat im Kindesalter sexuellen Missbrauch erlebt und hatte jahrelang eine Amnesie. Erst 32 Jahre später hat sie erkannt, was passiert ist und ist dann quasi instant zusammengebrochen und ist während des ersten Corona-Lockdowns in eine Psychiatrie gekommen. Wie Lena ihre Story aufgearbeitet hat, wie Lena den Aufenthalt in der Psychiatrie während des Lockdowns erlebt hat und wie Lena es geschafft hat, ihren Weg zu gehen, ihren Heilungsweg zu beschreiten. Das erfährst du in diesem ersten Teil des Interviews. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir, nämlich die liebe Lena. Wir sprechen heute über Lenas MeToo-Story, wie sie bei ihr aufgebrochen quasi ist und wie Lena damit umgegangen ist. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
Hallo Mai, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Lena, magst du dich einfach mal vorstellen in dem Rahmen, der für dich passt? Also auch hier nochmal für alle, die zuhören. Lena ist nicht ihr echter Name und der Name ist auch vollkommen egal. Also wir haben hier eine Anonymisierung gewählt, aber Lenas Geschichte, die ist wahr. Das ist das, was Lena erlebt hat.
Ja, gerne. Ja, ich bin 39 Jahre alt und alleinerziehende Mama. Ich habe ein Kind, das jetzt 3 Jahre alt ist und ich bin im Alter von 6 Jahren sexuell missbraucht worden. Das war ein einmaliger sexueller Missbrauch in einem Skiurlaub und diese Erkenntnis hatte ich erst dieses Jahr nach 32 Jahren.
Wow, das finde ich, also das war so das, was mich sehr, sehr geflasht hat bei dir, so das ist so, dass die Erkenntnis, also das Bild, die Geschichte so lange komplett weg war. Ne? Also da spreche ich ja auch häufiger im Podcast drüber, auch in der Folge, wo wir viel über das Gehirn sprechen, ne? wo wir auch über Flashbacks und über Amnesien sprechen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass es bei dir wirklich, ich sag mal, fast wie so im Bilderbuch komplett weg war in der Amnesie und dann plötzlich da war. Wie hat sich das für dich angefühlt? Gab es einen Triggerpunkt? Wie kam das, dass die Geschichte auf einmal da war?
Ja, also es gab verschiedene Auslöser. Zum einen war das halt mein Kind, weil ich da schon immer einen sehr großen Beschützerinstinkt hatte. Und umso älter mein Kind jetzt wurde, umso mehr hatte ich Angst, dass sich jemand an meinem Kind vergehen könnte. Und diese Angst wurde halt immer, immer größer und war halt teilweise auch wirklich übertrieben. Das heißt, ich habe meinen eigenen Missbrauch auf mein Kind projiziert. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das immer ist, was mit mir zu tun hat. Und zum anderen war ich schon in Therapie, also in der Gesprächstherapie, ungefähr 1 Jahr lang, wegen der Trennung von dem Vater von meinem Kind. Und da ging es halt hauptsächlich um die Trennung und sowas. Und in der letzten Therapiestunde, bevor das Trauma bei mir ausgebrochen ist, habe ich mit der Therapeutin das erste Mal über eine Grenzüberschreitung im körperlichen Bereich gesprochen. Das war jetzt nicht der Missbrauch, sondern halt was anderes, was jetzt nicht so gravierend war. Aber ja, dann kam ich von der Therapiestunde nach Hause, hab ganz normal Wäsche zusammengefaltet und dann hatte ich den ersten Flashback.
Wow.
Ja.
Das heißt, erst durch den Flashback, den du beim Wäscheverhalten bekommen hast, ist dir klar geworden, dass du selber Missbrauch erlebt hast und dass da wahrscheinlich die Angst um dein Kind herkommt.
Bei dem Flashback ist es mir noch nicht klar geworden. Ja. Ich habe halt in diesem Flashback habe ich halt urplötzlich an diesen Skiurlaub im Januar 1988 gedacht und habe mich aber sofort gefragt, wieso kommt da jetzt so ein Gedankenblitz daran? Also ich konnte das überhaupt nicht einordnen und dachte so, hä, wieso denke ich jetzt an diesen Skiurlaub? Und habe mich einfach mehr so ein bisschen gewundert. Mhm. Und habe selber nicht gemerkt, dass ich aber schon total, dass diese Lawine quasi schon losgerollt ist. Also ich war halt sehr unruhig und war sehr überdreht. Und mir ist das dann, der Missbrauch ist mir dann einen Tag später auf der Arbeit klar geworden im Büro. Mhm. Und da bin ich dann komplett zusammengebrochen. Also das war wirklich heftig.
Mhm. Das heißt, auf der Arbeit hattest du dann erst Bilder von dem Erlebten, also von dem Missbrauch im Kopf. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wenn das für dich stimmig ist. Ne? Also nur so weit, wie es für dich stimmig und passend ist, du darüber erzählen kannst. Ich finde es immer ganz spannend, also gerade für alle, die zuhören, dass sie mal... einerseits, dass sie sich nicht alleine fühlen, ja, weil das ist das, was ich oft erlebe, dass die denken, oh, mit mir stimmt was nicht und das passiert nur mir so, ja, dass du, soweit es für dich möglich ist, ein bisschen einfach erzählst, wie hast du dich dabei gefühlt, was ist genau da gekommen, ich lasse es mal dabei, bevor ich weiterrede.
es war dann auf der Arbeit so, ich hatte ja eben gesagt, ich war irgendwie schon total unruhig und hatte ganz viel Chaos im Kopf. Mir war der Missbrauch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Ich war dann auf der Arbeit und habe halt ganz wild irgendwie Nachrichten geschrieben, habe mir dann große Sorgen um Verwandte gemacht, hier vor allem um meinen Vater, dass es dem gesundheitlich schlecht gehen würde und habe das halt total übertrieben. Das war nicht mehr rational. Und ich habe da quasi so verwirrende Nachrichten geschrieben an meine Schwägerin auch, dass die sich große Sorgen gemacht hat. Die hat mich dann angerufen und hat dann halt gefragt, was los ist. Und ich habe dann total geweint am Telefon. Und soweit ich mich richtig erinnere, ist mir das dann irgendwie während dieses Telefonats bewusst geworden. Ich glaube, ich hatte da keinen Flashback mehr, sondern ich habe dann quasi die Verknüpfung zu diesem Flashback am Tag davor gefunden, dass ich dachte, oh, also es geht um mich, es geht nicht um meinen Vater oder so, sondern mit mir ist was ganz Schlimmes los. Und da kam dann irgendwie die Erkenntnis. Und meine Schwägerin und mein Bruder sind dann sofort losgefahren und haben mich von der Arbeit abgeholt. Die haben sich große Sorgen gemacht. Und es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, weil die Fahrt auch nicht so nah war. Oder ja, wir mussten halt ein bisschen unterwegs sein. Und dann hänge ich da auf der Arbeit. Die Kollegen haben sich super um mich gekümmert zum Glück und haben halt gedacht, es wäre ein Burnout. Und dann bin ich abgeholt worden von meinem Bruder und meiner Schwägerin. Dann mussten wir ja irgendwann mein Kind vom Kindergarten abholen. Und ich war halt die ganze Zeit total, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also unruhig reicht fast nicht aus, um meinen Zustand zu beschreiben. Also ja, es war halt mit einem frischen Trauma und ich konnte es aber noch gar nicht richtig einordnen. Ich hatte noch gar nicht begriffen, dass das ein Trauma ist und wusste auch gar nicht so, stimmt das jetzt oder bilde ich mir das ein und was passiert hier gerade? Wir haben dann, wie gesagt, mein Kind abgeholt von der Kita, sind dann zu einer Psychiatrie gefahren. Und sind da nicht dran gekommen. Ich habe da, glaube ich, 3 Stunden wären sicher gewesen sein, musste ich dann da warten. Mhm. Habe keinen Arzt zu Gesicht bekommen, weil sie gesagt haben, es wäre so viel los und es hätte jetzt gerade keinen Arzt Zeit. Ich war zu dem Zeitpunkt äußerlich noch ziemlich gefasst und vielleicht haben die deshalb das nicht als so akut eingestuft. Ende vom Lied war dann, dass wir entschieden haben, mein Kind erstmal zum Papa zu bringen und dass ich dann noch eine Nacht übernachte bei meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und sobald mein Kind sozusagen in Sicherheit war und nicht mehr bei mir war, bin ich halt stündlich mehr zusammengebrochen und wirklich dekompensiert. Also ich bin dann auch noch eingeschlafen, also habe auch ein paar Stunden geschlafen, bin dann nachts durch einen Albtraum wach geworden oder auch durch ein Flashback. Das war dann nicht von dem Missbrauch, sondern da wurde mir eine Vergewaltigung durch einen Ex-Freund bewusst. Und und umso näher es dann rückte, dass wir halt zu einem anderen Krankenhaus, zu einer anderen Psychiatrie fahren, umso steiler ging es mit mir bergab. Also ich konnte am Ende im Haus meines Bruders nicht mehr alleine die Treppen runtergehen. Ich musste gestützt werden von meiner Schwägerin und mich an der anderen Seite am Treppengeländer festhalten. Ich konnte nicht mehr aus eigener Kraft zum Auto gehen. Ich habe darauf bestanden, dass mein Bruder hinten neben mir sitzt und die ganze Zeit meine Hand festhält. Ich hatte am Abend vorher, als ich die Krankenhaustasche gepackt hatte, instinktiv Fotoalben eingepackt und auch meinen alten Teddy aus der Kindheit. Und bei einem von den Fotoalben, das ist auch so ein Kindheitsfotoalbum, war ein Foto von diesem Skiurlaub drin und halt auch ein Foto vom Täter. Und das fand ich im Nachhinein so krass, was die Psyche mit einem macht, dann dieses Fotoalbum mit einzupacken und genauso diesen Teddy mit einzupacken, der damals mit mir in dem Skiurlaub war. Den hatte ich inzwischen meinem Kind geschenkt, natürlich. Ich habe mir den geschnappt und ich war in dem Moment wirklich wie dieses 6-jährige Mädchen. Der Teddy hat mich dann auf der Fahrt zum Krankenhaus ganz schlimm getriggert, weil der Teddy von dem Täter auch beschmutzt wurde. Ja, und das war einfach nur der helle Wahnsinn.
Krass. Um an der Stelle einfach mal kurz einzuhaken, ganz, ganz großer Respekt an deinen Bruder und deine Schwägerin, dass die da so schnell reagiert haben und dich da, ja, also so schnell verstanden haben, dass da jetzt eigentlich ein akuter Fall, ein Notfall ist und dass sie da so für dich da waren. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne?
Ja, das stimmt allerdings. Also ich werde denen auch ewig dankbar sein, was sie da geleistet haben und wie sie es trotz ihres, ich sage jetzt mal trotz ihrer Unkenntnis, weil die sich natürlich mit psychischen Zusammenbrüchen nicht auskennen, wie sie irgendwie instinktiv richtig gehandelt haben. Also die haben von, dass sie dran gedacht haben, irgendwie noch Brötchen zu holen, damit wir zwischendurch mal was essen können und Wasser einzupacken, als auch dieses Auffangen während der Panikattacken, was sie ja gar nicht kannten. Also ich war ja einfach nicht mehr ich selbst in dem Moment, gerade auch auf dieser Fahrt zum Krankenhaus. Die hat ungefähr eine Stunde oder anderthalb gedauert und ich hatte während dieser Fahrt zwei ganz schlimme Panikattacken. Die erste war, wie gesagt, ausgelöst durch diesen Teddy, durch den Trigger. Und bei der zweiten war es halt so, dass wir in den Stau kamen und ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht länger warten, ich brauche jetzt Hilfe und ich wollte auf der Autobahn aus dem Auto steigen.
Mhm. Wow.
Ja.
Krass. Also ich finde es immer wieder faszinierend, krass, erstaunlich, also einfach nur wie unsere Psyche uns, also Erinnerungen, so lange verkapseln kann. Ne? Ich sage immer, bis wir dafür bereit sind. Das klingt manchmal ein bisschen zynisch und manchmal irgendwie sehr esoterisch, aber genauso, also bis wir quasi genug Ressourcen haben, bis wir, ich sag mal, erwachsen genug sind, innerlich und äußerlich, um die Sachen verarbeiten zu können, ja, dass es so lange einfach gar nicht da war und plötzlich so herausknallt und dann ist es ja auch vollkommen normal und gesund, in Anführungsstrichen, dass dein Körper dann erstmal abkracht, ne? Und dass man dann eben, ja, auf der Autobahn aussteigen will, so, hä, was?
Ja. Ja, also ich habe auch Respekt vor meinem Körper und vor meiner Psyche, wie es irgendwie, also ich hatte wirklich Todesangst, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, ich habe Angst zu sterben. Das war so, wie du schon sagtest, das war einfach so heftig und auch körperlich, das war, ich habe tatsächlich während der Autofahrt Angst gehabt, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren, dass es mir oben und unten rauskommt. Das war ähnlich heftig wie die Geburt meines Kindes, wo man ja auch wirklich die Kontrolle über den Körper verliert während heftiger Wehen. Mhm. Und so hat sich das angefühlt. Und mein Bruder und meine Schwägerin haben auch instinktiv während der ersten Panikattacke mit mir zusammen das Richtige getan, mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen und haben gesagt, das Auto vor uns ist grün und neben uns, das ist grau, und mich praktisch wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Also es war, wir waren alle danach fix und fertig.
Wow, also unbekannterweise darfst du ihnen von mir ausrichten, dass sie ganz, ganz großartige Arbeit geleistet haben. Also selbst, dass sie das hinbekommen haben, ich sag mal ganz ohne ja, psychische, psychiatrische Ausbildung, da dich immer wieder zurückgeholt haben. Und das ist ja eine ganz, ganz klassische Intervention, zu sagen, guck mal, hier ist ein Auto, das ist grün, guck mal, da oben, das sind Wolken. Ja, wirklich quasi einen mit den Sinnen hierher zurückzuholen. Also super, super stark. Und auch alle, die zuhören, wenn ihr heute zum Beispiel noch mit Flashbacks oder einfach mit, Erleben, Dissoziation, dass ihr einfach merkt, dass ihr nicht mehr da seid, dann könnt ihr zum Beispiel auch eure Freunde, Bekannte, also Menschen um euch herum, sowas zum Beispiel mitgeben und ihr sie in Anführungsstrichen instruieren, wenn sie merken, da stimmt was nicht, während sie bei euch sind, dass sie genau sowas machen können. Das ist super, super gut und das kann auch ein, ich sag mal, nicht ausgebildetes Umfeld super gut machen, bis dann in Anführungsstrichen richtige Hilfe da ist oder es einfach abgeklungen ist.
Ja, ja. Sie haben im Nachhinein aber auch gesagt, also hätten wir gewusst, wie schlimm das ist, hätten wir einen Krankenwagen gerufen. Ich glaube, es hat sie wirklich nachhaltig total erschöpft, oder ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber es war für die auch wirklich der absolute Ausnahmezustand.
Das glaube ich gerne. Wie ging es bei euch weiter, als du dann in der Klinik angekommen bist? Oder wie ging es für dich weiter?
In der Klinik selber war es dann auch so, dass ich aus eigener Kraft nicht aus dem Auto aussteigen konnte. Da kam ein Krankenpfleger mit dem Rollstuhl, hat mich da reingesetzt. Und sobald ich dann da war, das war die Notaufnahme in der Psychiatrie, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin hier sicher. Und ich bin dann auf die Station gekommen. Das war genau zum Beginn des Lockdowns im März. Da durften meine Verwandten noch mit auf die Station und dann ging es aber irgendwie am selben Tag noch, ich war zuerst auf dem Zweierzimmer und dann haben die Krankenschwestern und das Personal, die haben dann aber schon so eine Corona-Checkliste gehabt und haben so ein paar Punkte bei mir abgefragt und ich hatte halt vorher einen grippalen Infekt und war in einem Risikogebiet. Und dann haben sie entschieden, dass ich auf ein Einzelzimmer komme und erstmal eine Woche lang isoliert werde. Das heißt, ich durfte dieses Zimmer mit dem akuten frischen Trauma eine Woche lang nicht verlassen.
Okay. Das finde ich so, so krass. Also, ich meine, wir haben das ja schon im Vorgespräch gehabt, aber es ist so. Für mich, also das ist so, ja, du merkst, ihr merkt, da fehlen mir auch immer noch die Worte, auch wenn ich sonst relativ eloquent bin. Aber es ist einfach, du hattest ein super frisches Trauma, aber schrecklich, und es war Lockdown und dann saßt du quasi eine Woche komplett alleine auf deinem Zimmer. Also in meiner Welt müsste es doch Möglichkeiten geben. Keine Ahnung, dass du in ein Zimmer kommst, wo irgendwie eine Gegensprechanlage ist oder wo man mit dir telefoniert, wo du irgendwie wenigstens eine Notfallbetreuung bekommst. War das so oder ging das gar nicht?
Teils, teils. Also ich hatte natürlich noch mein Handy, hatte aber sehr schlechten Empfang da und es war auch nicht unbedingt gut, dass ich das Handy hatte. Und dann Internetzugang habe ich mir natürlich beschafft. Mhm. Also ich hätte tatsächlich mehr Hilfe von den Profis gebraucht, anstatt alleine mit dem Handy und den sozialen Medien auf dem Zimmer eingesperrt zu sein. Mhm. Und da muss ich im Nachhinein auch sagen, ist nicht optimal gelaufen, denn die haben mir auch das Festnetztelefon nur einmal für 10 Minuten gegeben, damit ich mit meinen Eltern telefonieren konnte. Und sie hätten ja zum Beispiel auch mit der Psychotherapeutin es so machen können, dass ich mit der mal einen halbstündigen telefonischen Termin habe. Es war aber stattdessen so, ich bin halt medizinisch versorgt worden. Das heißt, ich habe natürlich erstmal einen Benzo bekommen, also Tavor, einige werden das kennen, was auch nötig war, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ich habe Beruhigungsmittel bekommen, Schlafmittel bekommen. Es waren natürlich Psychiater jeden Tag in meinem Zimmer und haben kurz mit mir gesprochen. Es kam natürlich, ich musste ja für jeden Furz, sage ich jetzt mal, klingeln, ne? Weil ich ja nicht das Zimmer verlassen durfte. Mhm. Das heißt, es kamen dann ja auch Krankenschwestern rein oder der Krankenpfleger und haben dem mal einen Kaffee gebracht oder sowas. Aber für mich das Schlimme war, dass ich einfach gespürt habe, die haben total Angst vor mir, weil sie davon ausgehen, dass ich Covid-19 habe. Das heißt, wir hatten jetzt die Situation, dass ich mit meinem frischen Trauma da war und wirklich total verängstigt war. Ich habe zum Beispiel das Kopfkissen und die Bettdecke von dem Bett so gedreht, dass ich praktisch mit dem Kopf die Tür vom Zimmer im Blick habe. Ich hätte es nicht ertragen, diese Tür nicht im Blick zu haben. Ich habe auf einmal nachts mit meinen 38 Jahren, musste ich nachts das Licht wieder anlassen. Ich hatte halt so Angst und treffe dann halt auf dieses Personal, was totale Angst vor mir hat. Also es war so eine absurde Situation. Die waren natürlich auch verunsichert, weil das mit Corona halt alles noch so frisch und neu war und sich ja praktisch auch stündlich da die Infos und Regeln geändert haben.
Hm. Wow, okay. Also wirklich eigentlich wie im schlechten Film, ne? Du eingesperrt, du hast Angst vor denen, vor allem, was draußen ist. Gleichzeitig haben die Angst vor dir. Ne? Es ist irgendwie wie so eine verrückte Karikatur eigentlich.
Ja, ja. Also ich habe mich zwischendurch auch echt gefragt, wo die versteckte Kamera ist.
Das glaube ich gerne.
Also, ja, die Leute, die das Küchenpersonal, die mir das Essen gebracht haben, die hatten die Angst in den Augen stehen. Das Putzpersonal hatte Angst und ich bin ja natürlich auch mehrmals auf Corona getestet worden, insgesamt 3-mal, und dachte irgendwann, Leute, negativer wird der Test nicht. Das haben die natürlich auch nicht allen weitergesagt, weil die können ja zum Beispiel dem Küchenpersonal oder den Putzleuten nicht sagen, hier, die Patientin ist Corona-negativ, sie brauchen keine Angst haben, das sind ja Patientendaten. Aber irgendwie, es war total verrückt einfach. Ich habe dann gesagt, so, ich bin negativ, sie brauchen nicht so große Angst vor mir. Ich habe halt total Sehnsucht nach menschlichen Kontakten einfach gehabt. Und ich hatte so ein großes Redebedürfnis. Und ich wollte jetzt endlich über diesen Missbrauch sprechen. Und keiner wollte mit mir reden. Ja, also das war einfach verrückt.
Ja, total verständlich. Also auch da wieder absolutes Horrorszenario, ne? Also auch hier, es sind, so doof es klingt, natürlich ganz, ganz viele ungünstige Sachen zusammengekommen bei dir, also um einfach denjenigen, die zuhören, da ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich kenne auch ganz viele positive Berichte von der Psychiatrie. Das war jetzt, gelinde gesagt, scheiße.
Ja. Ja. Das war halt einfach der Super-GAU, was da die Komponenten angeht, ne? Also ja. Da konnten die Leute vom Krankenhaus natürlich auch nichts für, dass es genau mit dem Lockdown zusammenkam. Es hat sich ja dann natürlich so weiterentwickelt. Ich war insgesamt 6,5 Wochen da, dass ich während der kompletten Zeit keinerlei Besuch bekommen durfte. Das heißt, ich habe auch mein Kind, was zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre alt war, diese ganze Zeit nicht sehen dürfen. Das war natürlich auch total schlimm für mich und auch für mein Kind, weil Ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin alleinerziehend. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung, haben auch im Familienbett zusammen geschlafen und ja, von jetzt auf gleich sind wir halt getrennt worden. Auch das ist zum Glück super aufgefangen worden durch meine Familie und auch durch den Papa von meinem Kind. Da haben wirklich alle super zusammengehalten und gearbeitet. Aber für mich war es anfangs sehr, sehr schwer, damit zurechtzukommen.
Das glaube ich gerne. Wie ging es bei dir weiter? Also andererseits, wie war das Leben in der Psychiatrie dann für dich, nachdem du dann nicht mehr isoliert warst? Wie hast du die Psychiatrie erlebt? Wie hast du die Hilfe dort erlebt? War das für dich hilfreich oder eher schwierig?
Es war schon hilfreich. Ich muss sagen, ich fand die Ärzte auch sehr gut. Da waren auch viele junge Assistenzärzte. Ich finde, die haben auch echt einen guten Job gemacht. Auch von dem Pflegepersonal waren sehr tolle Schwestern dabei. Und ja, die natürlich, wenn man in der Psychiatrie als Krankenschwester oder Pfleger arbeitet, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert, auch mal mit dem Patienten zu sprechen. Und da waren auch ganz tolle Schwestern und Pfleger dabei. Mhm. Die Medikamente haben auch gut geholfen. Es war natürlich auch wichtig, dass ich eingestellt wurde, dass ich ein bisschen runterfahren konnte, durchschlafen konnte. Therapien liefen halt auch auf Sparflamme wegen Corona natürlich. Mhm. Aber haben dann trotzdem stattgefunden, nachdem das Krankenhaus auch sich da vertraut gemacht hat mit den Regularien. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich habe mich dann relativ schnell erholt und auch irgendwie eingegroovt da in meinem Alltag. Es war dann aber irgendwann so, ich war natürlich nur die erste Woche in einem Einzelzimmer und danach immer in einem Mehrbettzimmer. Irgendwann war es dann so, dass fast der Aufenthalt in der Psychiatrie für mich belastender war als mein eigentliches Trauma, weil man natürlich da auch mit ganz vielen anderen schlimmen Schicksalen konfrontiert wird und die anderen Patienten natürlich auch alle ihre Geschichte haben und ihre Trigger. Und man einfach, sage ich mal, Menschen auf dem Raum lebt, die auch schlimme Krankheiten haben und der Umgang ist dann nicht immer der einfachste. Mhm. Also ich hatte dann auf den ersten beiden Zimmern, nee, auf dem ersten Zimmer war es erstmal so, mit der Mitpatientin habe ich mich anfangs sehr gut verstanden. Dann ist das aber gekippt und leider sehr eskaliert. Und da fühlte ich mich nicht genug unterstützt vom Personal und musste sehr dafür kämpfen, dass ich das Zimmer wechseln kann. Und auf dem zweiten Zimmer war es leider auch so. Die junge Frau, die da war, war, glaube ich, borderline erkrankt. Und also es war sehr schwierig, da konstruktiv mit ihr über Sachen zu sprechen, die man einfach, wenn man sich ein Zimmer teilt, die möglich sein müssten. Ne? Also sei es jetzt Schlafgewohnheiten oder ja, also da, das war sehr schwierig. Die war sehr emotional und ich konnte nicht konstruktiv mit ihr Sachen besprechen. Und auf dem dritten Zimmer mit der dritten Mitpatientin hat es dann aber gut geklappt. Und insofern war das dann auch in Ordnung. Aber was mich zwischendurch einfach sehr fertig gemacht hat, waren auch so die Geschichten der anderen Patienten. Also ich habe da Schicksale gesehen, die mich sehr betroffen gemacht haben.
Hm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man schon mit seinem eigenen Thema so beschäftigt ist, dann auch noch mit anderen konfrontiert zu werden.
Ja, also ich glaube, das wird mich auch ein Stück weit demütig machen oder hat es schon gemacht, weil ich einfach gesehen habe, es gibt so viel Leid auf der Welt und es gibt so schlimme Geschichten und Krankheiten. Ja, dass es einfach wichtig ist, dass man zusammenhält und versucht, irgendwie miteinander auszukommen. Also da war ein junger Mann zum Beispiel, der hatte ganz schlimme Brandverletzungen, der hatte sich vor ich weiß nicht, 1, 2 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es her war, der hatte zum Beispiel versucht, sich selber anzuzünden. Hm. Der wollte sich so umbringen. Und da war ein anderer, auch sehr junger Mann, der hat sich das Leben nehmen wollen, indem er sich selber versucht hat, die Kehle durchzuschneiden. Und es waren Leute da, die von der Straße kamen, die auch vorher, also obdachlos waren, die vorher ein ganz geregeltes Leben, so wie du und ich, eine Wohnung, einen Job und erfolgreich im Job und die einfach auch durch Umstände so abgerutscht sind oder so einfach keine Lebenskraft mehr hatten. Da war zum Beispiel eine Frau, die wirklich auch vorher ein tolles Leben hatte und, glaube ich, auch im Ausland gelebt hat und wo es genug Geld gab. Und die ist halt durch verschiedene Umstände auch in die Obdachlosigkeit geraten. Und bei ihr war es so, dass die ihr den Kopf rasieren mussten, weil die ihre Haare waren mit ihrer Käppi verwachsen.
Wow.
Ja. Und ja, das war einfach, es hat mich alles so erschüttert, was es für Schicksale gibt. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass ich eigentlich mit meiner Geschichte fast noch das einfachste Schicksal habe.
Auch spannend, oder? Also das finde ich immer so schön, wenn man also schön in Anführungsstrichen, ne, so dieses Bittersweete, zu merken, okay, ja, es gibt noch andere Schicksale, die sind in Anführungsstrichen schlimmer. Also es geht nicht um Vergleichen und oh Gott, wie gut oder wie schlecht geht es mir, aber um einfach so eine, ich sag mal, eine Skalierung zu bekommen. So, okay, ich bin nicht am Ende der Fahnenstange und das ist in Ordnung. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das hilft ganz, ganz vielen, einfach um sich selber, um das Nervensystem runterzufahren. Also einfach zu merken, okay, das ist jetzt nicht das aller krasseste, schlimmste, ohne das eigene Erleben herunterzuspielen. Weißt du, was ich meine?
Mhm, genau. Mhm. Also wir waren schon auch irgendwie so eine Schicksalsgemeinschaft und haben halt zwischendurch gesagt, eigentlich sind wir die Normalen und die Wirklichen sind die, die draußen sind.
Schön gesagt.
Weil es ja oft so ist, dass es viele Leute gibt, die dringend eine Therapie bräuchten und es aber nicht sich nicht eingestehen. Hm. Was ich zu der Psychiatrie noch gerne sagen möchte, ist, dass ich mit dem Missbrauch und mit der sexualisierten Gewalt das war kein Einzelfall, sondern ich glaube, da waren 90% der Patientinnen davon betroffen.
Hm. Ja.
Also fast alle weiblichen Patienten, die da waren, sind missbraucht worden. Die meisten, glaube ich, auch im familiären Kontext. Ja, bei einigen weiß ich es natürlich nicht. Und ein Mann war auch dabei, der betroffen war, wo es ein fast gleichaltriger Familienangehöriger war.
Mhm.
Und das fand ich auch sehr schlimm, weil mir da auch bewusst wurde, ja, wir sind so viele.
Das war der erste Teil des Interviews mit Lena. Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich bin mal wieder begeistert, geflasht, verwundert, wie stark Survivor Queens sein können, was sie alles erleben, aushalten und schaffen können. Übermorgen geht's zum zweiten Teil des Interviews mit Lena. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mich unterstützen magst, freue ich mich so rum ganz doll, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun von Herzen alles Liebe und ein dicker Drücker. Deine Mai. Ciao.